Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, das hat uns schon bewegt letzten Sonntag, als dann der Anruf von Bischof Singh kam. Wir haben so eine Situation, dass wir direkt betroffen sind, noch nie gehabt bis jetzt. Aber wie er erzählt, ein Zyklon, ich habe das selber schon in Indien gesehen, das ist nicht so ein riesiger Sturm, sondern der ist vielleicht so bis zu einem Kilometer breit, aber dann mit ungeheurer Wucht reißt er alles zusammen. Und in dieser Schneise lag diesmal unser Missionszentrum in Vaisak. Die Kirche wurde teilweise zerstört, die neu erbaute Schule schlimm in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Gottesdienst, sie haben noch am Sonntagmorgen ihren Gottesdienst gefeiert und dann wurde der Sturm immer stärker, Bischof Singh hat es abgebrochen und die Leute nach Hause geschickt und eine Frau wurde auf dem Heimweg von einer Palme erschlagen, eine andere Gruppe ist mit einem Bus gefahren und diesen Bus hat diese Zyklon so erwischt, dass er in die Luft geschleudert wurde und wieder auf der Straße aufprallte, auch da gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Wir können im Augenblick keine Verbindung bekommen, es ist alles gestört. Einmal haben wir über ein Funktelefon mit Bischof Singh reden können. Wir wollen an die Brüder und Schwestern denken in ihrer Situation. Es sind ja nicht nur die äußeren Umstände, die so schwierig sind. Vor 14 Tagen wollte Pastor Anthony aus der Netanya-Kirche, er hat in einer Gemeinde eine Kirche mitgebaut, er wollte sie einweihen, ist auf der Grenze zu dem Bundesstaat Orissa und eine Gruppe unserer jungen Leute wollte zu dieser Einweihung fahren, sie haben einen Kleinbus gehabt und unterwegs haben die Terroristen diesen Bus in die Luft gesprengt. Alle sechs waren sofort tot. Zwei Gemeindeälteste, Leitende in einer großen Gemeinde droben im Sieler, wurden von den Terroristen umgebracht, weil sie sie verdächtigt haben. Sie seien Spione für die Polizei. Im Augenblick ist es für unsere Brüder und Schwestern von vielen Seiten her sehr schwierig. Das wollte ich so als Kurzinformation sagen. Einführen in die Arbeit und die Geschichte und den heutigen Stand kann Bischof Singh natürlich viel besser und er wird einmal hierher kommen, dass es dann klappt. Ich selber habe dann gesagt, da nehme ich ein anderes Thema, eines, das auch gerade in diesen Tagen den zurückliegenden Wochen uns ja sehr, sehr bewegt hat und bis heute bewegt, gerade als Christen. Das Thema Brennpunkt Israel. Wenn man so ein großes Puzzle hat, 2000 Teile, das liegt dann vor einem, da wird man ganz beschugge. Wie soll das gehen, dass das mal ein fertiges Bild gibt? Völlig ungeordnet alles. Klug vorgehen. Dann muss man sortieren. Zum Beispiel alle die mit einem Graden, die gehören wohl zum Rand. Dann hat man ungefähr einen Anhaltspunkt, den Umriss. Dann die, wo der Himmel drauf ist, blau, nicht verwechseln mit dem Meer. Dann, wo Menschen zu sehen sind oder Teile davon, so kann man das alles sortieren. Und dann kann man schließlich beginnen, das zusammenzuordnen. So denke ich, so stehen wir vor dem, was da im Nahen Osten geschieht. Unendlich viele Puzzleteile. Im Fernsehen, in den Zeitungen, aus sonstigen Berichten, im Radio, was da alles in Einzelteilen uns geliefert wird, aber ein fertiges Bild. Was soll das werden? Was geht hier vor? Was ist da eigentlich gemeint? sortieren. Wir sortieren alle diese Einzelstücke und Meldungen. Und zwar, ich will sortieren nach dem Propheten Sacharja. Der Prophet Sacharja ist der einzige in der ganzen Reihe der Propheten, dem Gott eine Offenbarung gegeben hat, von seiner Zeit an die Rückkehr aus Babel bis zur Vollendung in der Ewigkeit. Sacharja sieht das und schreibt das auf in seinem Buch. Und deshalb will ich nach ihm sortieren, diese vielen Bruchstücke. Ich sage erstens nach Sacharja 4, Vers 6, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Dann zweitens, wir haben schon das angesprochen gehört, wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Sacharja 2, Vers 12. Und schließlich springen wir ins Neue Testament, Römer 11, wo der Apostel Paulus sagt, Israel und die Gemeinde, wir sind eingepfropfte Zweige. Das sind also unsere drei Sortiermöglichkeiten. Erstens, Sacharja 4, Vers 6, ein klares Nein. Zweitens, Sacharja 2, Vers 12, ein ewiges Ja. Und drittens, Römer 11, ab Vers 17, das verbindende Wir. Ein klares Nein. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Was gemeint ist, ist klar, dass Israel Frieden hat. Dass Israel als Volk im Land erfüllt, in der Gemeinschaft wieder lebt. Nicht durch Heer oder Kraft. Israel hat das immer wieder erlebt. Von Anfang an in seiner Geschichte. Das Grundwunder Israels Durchzug durchs Meer. Nicht durch Heer oder Kraft. Nicht durch eigenes Können und Anstrengung, sondern Gott hat das Meer geteilt. Mose stand mit seinem Stab am Ufer und das Volk zog hindurch. Für mich eine unwahrscheinlich beeindruckende Geschichte des Gotteshandelns. Da wäre ich gern dabei gewesen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich hineingetraut hätte. Müsste mal den Mut des Volkes sehen. Links und rechts Wassermauern. Und die gehen durch. Ist nicht nur ein Gotteswunder, sondern auch ein Israel-Vertrauen. Und Israel erlebt dadurch seine Rettung. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern dort, wo Gott handelt. Wo Israel ihm vertraut. 40 Jahre später, als sie ins Land einziehen wollen, das ihnen ja verheißen ist, da steht diese mächtige Stadt Jericho. Und jetzt hat Josua sicher beraten mit seinen Anführern, wie können wir diese Festung einnehmen? Und dann hat er Gott gefragt. Und dann kommt eine Anweisung. Also, das ist ein seltsamer Krieg. Gott sagt, zieh mit dem Volk einmal um die Stadt Jericho und sing Loblieder. Und das tun die. Das tun die. Josua vorneweg. Die Einwohner von Jericho, es berichtet das Josua-Buch, die haben gezittert zunächst. Weil sie wussten, dass Jahwe mit ihnen ist, der allmächtige Gott. Und dann schauen sie ungläubig von den Stadtmauern, was da geschieht. Am zweiten Tag wieder zieht das Volk um die Mauern. Da haben die Männer, die Krieger schon gesagt zu ihren Frauen, das müsst ihr sehen, kommt, am dritten Tag kamen auch die Kinder, das ganze Volk stand auf der Mauer und sie haben angefangen zu lachen. Irgendwie sind die nicht ganz sauber. Am vierten Tag, da hatten sie schon die Bratwurststände aufgebaut und sie haben ein Volksfest gefeiert. Seht mal die da unten. Am fünften Tag, das Gelächter war unüberhörbar. Und am sechsten Tag, sie haben nur noch gelacht. Und dann kam dieser siebte Tag. Und dann zogen die siebenmal um die Stadtmauer. Und dann haben die Leute zueinander gesagt, jetzt haben sie den Drehwurm. Jetzt sind sie vollends übergeschnappt. Und Israel hat gehandelt im Gehorsam. Seinen Gott und die Mauern sind zusammengefallen. Nicht durch Heer oder Kraft. Die Worte, die hier stehen im Sacharja, nicht durch Heer. Das heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt, festgestampftes, festgewalztes. Wir können das durchaus auf heute übertragen. Die Stütze, das Rückgrat der israelischen Verteidigung der Armee sind die Panzereinheiten. Bis heute gefürchtet von allen, hocheffizient. Die Panzerarmeen Israels, das Heer, das Festgestampfte, die Kraft, das hebräische Wort ganz wörtlich übersetzt heißt Eingerammtes. So schützt sich Israel seit mehr als 7 Jahren durch diesen Zaun bzw. die Mauer, die die Palästinensergebiete abtrennt. Und es ist tatsächlich so, seit dieser hochmoderne Abschreckungszaun gebaut ist, an manchen Stellen, wo es besonders schwierig ist als Mauer, haben keine Selbstmordattentate mehr stattgefunden. Äußerlich gesehen hat es was genützt, aber Frieden hat es Israel nicht gebracht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Panzerarmeen, nicht durch Schutzmauern und Schutzzäune. Sie helfen letztlich nichts. Wenn wir die vergangene Situation anschauen, die Schutzzäune und Schutzmauer, die Hamas hat Tunnel drunter gegraben und hat mehr als 30 hat die israelische Armee zerstört. Raketen, da hilft keine Mauer dagegen, da sind Panzer machtlos. Tausende und Abertausende von Raketen. Die Hamas setzt und hat alles eingesetzt in diesem Kampf. Fast bis zur Selbstvernichtung. Es ist schon so, ich habe das von Augenzeugen mir wieder bestätigen lassen, es wurde tatsächlich aus Schulen, aus Krankenhäusern, aus reinen Wohngebieten wurden die Raketen abgeschossen. Die Hamas nimmt das in Kauf, dass Zivilisten, dass ganz normale Menschen bei den Angriffen dann getötet wurden. Und zwar aus einer ideologischen Grundlage heraus. Sie sagen, jeder Moslem ist ein Gotteskrieger. Ob das ein Kind ist oder eine alte Oma. Und deshalb ist das Kriegseinsatz. Einer hat es ja das so ausgedrückt, die israelische Regierung schützt ihre Menschen durch die Raketen. Und die Hamas schützt die Raketen durch Menschen. Dahinter steht diese Ideologie. Israel muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Es soll nicht so geschehen. Nach diesen 7 Wochen zermürbender Krieg, teilweise erfolgreich, muss man sagen, was Israel da gemacht hat. Schreckliche Opfer. Aber eigentlich ist die Situation wie zuvor. Wie zuvor. Vielleicht für einige Zeit eine Pause, bis wieder hochgerüstet ist und dann beginnt es wieder. Das erlebt Israel seit über 60 Jahren. Seit über 60 Jahren. Und was haben sie alles versucht, um wirklich Frieden zu bekommen? Die Menschen heute, die Israelis, sind kriegsmüde. Kriegsmüde. Die Ängste nehmen in großer Weise zu. Israel ist das Land, in dem die meisten Psychopharmaka verbraucht werden. Man muss sich das auch ganz direkt vorstellen. Ich habe das miterlebt in israelischen Familien. Morgens die Familie frühstückt zusammen, dann gehen die zwei Kinder aus dem Haus. Die Mutter geht mit bis zum Bus, die Bushaltestelle ist so 400 Meter weg gewesen. Dann fahren die mit dem Schulbus. Nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde ruft die Mutter in der Schule an. Die Kinder haben beide ein Handy. Seid ihr gut angekommen? Ja, alles in Ordnung. In der großen Pause, da melden sich die Kinder und sagen, Mama, ist ein ganz normaler Tag heute. Nach Schulschluss rufen sie an, wir fahren jetzt weg mit dem Bus. Bis jetzt ist nichts irgendwie Gefährliches gewesen. Und schließlich sind sie zu Hause. So wird der ganze Tag geprägt von Angst, dass man da nicht mehr wirklich im Frieden leben kann, ist deutlich. Das hat zweierlei Auswirkungen. Viele in Israel unter den ganz normalen Menschen resignieren. Es wandern immer mehr aus. Allerdings die Einwanderungsquote übertrifft noch die Auswanderungsquote. Noch sehen Juden aus aller Welt Israel als für sich sicheres Land an. Aber die, die jahrzehntelang dort gelebt haben, die werden immer mehr zermürbt. Die Radikalisierung nimmt zu. Die ganze jetzige, vergangene Krise wurde ja ausgelöst dadurch, dass drei Talmud-Studenten, drei orthodoxe junge Männer ermordet wurden. Und radikalisierte Israelis haben einen arabischen Jungen in Ost-Jerusalem gefangen genommen und bei lebendigem Leib verbrannt. Die Radikalisierung nimmt in einem ungeahnten Maß zu. Wie soll dieser Weg gehen? Nicht durch Heer oder Kraft. Es ist klar, jeder Staat, auch der Staat Israel, hat das Recht und die Pflicht, seine Bürger und sein Land zu verteidigen, auch Gewalt anzuwenden. Das ist ganz unbestritten. Dem gilt dieses Wort auch nicht, sondern es geht um die Frage, wie kommt Erfüllung, wie kommt Frieden, wie kommt Shalom, wirklicher Shalom. Und da antwortet die Bibel, da antwortet Zacharia in Gottes Namen ganz eindeutig, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Und genau das ist, was durch Jesus völlig umwerfend neu in diese Welt gekommen ist. Das sind wir Christen in der Jesus-Nachfolge, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Gewalt. Jesus sagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Nicht durch Kraft, dass ich mich abgrenze, Zäune ziehe, andere wegtue, sondern liebet eure Feinde. Das ist die neue Art. Das ist die neue Art. Heer oder Kraft durch die Liebe, durch die Agape, ganz wörtlich sich für einen anderen geben, überwinden. Nur so geht Veränderung, nur so wird letztlich Shalom, nur so wird Friede. Die Veränderung dieses Neue, das sitzt im Herz. Und Zacharias sieht das voraus. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird Israel zum ersten Mal seinen Messias anerkennen. Sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Und dann werden sie ihn anrufen. Und er wird seinem Volk Shalom schaffen. Aber jetzt zu dem Geschehen, was wir heute beobachten, ein klares Nein, nicht durch Heer oder Kraft. Zweitens aber, Gott spricht zu seinem Volk ein ewiges Ja. Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an. Das ist ja für alle, die das beobachten durch die vergangenen Jahrzehnte, das sagen sogar Atheisten, ein Wunder. Unerklärlich, was mit diesem Völklein geschieht. Schon, dass sie überlebt haben. Mehr als 1900 Jahre in alle Winkel dieser Welt zerstreut. Es gab viele Völker, die Römer, die Assyrer, die Babylonier, die Perser. Die sind alle untergegangen. Die Juden nicht. Sie sind in ihren Völkern ein Stück weit fremd geblieben und haben ihre eigene Identität bewahrt. Übrigens an zwei Stellen, das war ganz wichtig. Das eine ist der Sabbat. Die Islamisten nennen die Juden eigentlich nur deutsch die Samstagsleute. Die Samstagsleute. Der Sabbat, das hat diese Menschen durch die Jahrhunderte immer wieder dran erinnert, wir sind anders als die anderen. Und das Zweite, das waren die Gebote. Das Gesetz, die Tora, die mehr oder weniger jeden Einzelnen bestimmt hat, bis hin zu den Speisegesetzen. Das hat sie unterschieden von den anderen Menschen. Der Sabbat und die Tora. Ein ganz eigenes Volk, das überlebt, das durch uns endlich viele Krisen gegangen ist. Das war ja schon am Anfang. Nicht nur am Schilfmeer, sondern der Pharao hatte ja ein Gesetz erlassen, dass alle männlichen Kinder in Israel getötet würden. Das hätte bedeutet, nach einer Generation wäre das Volk ausgestorben. Am Schilfmeer zum zweiten Mal. Das ganze Volk vernichten. Dieses Wort, das bei uns in Deutschland seine letzte schreckliche Prägung erhalten hat, Endlösung, das bestimmt fast von Anfang an die Geschichte Israels. Der Pharao wollte die Endlösung. Rom wollte damals die Endlösung. Das ist geschrieben, jeder kann das runterladen da im Internet, die Grundsatzerklärung der Hamas. Wisst ihr, was da steht? Ganz offiziell. Palästina wird und muss judenfrei sein. Ja, die ganze Welt muss judenfrei sein. Endlösung. Das ist die Hamas. Offizielle Grundlage. Wir würden heute sagen, bei uns Parteiprogramm. Wir versuchen hier zu vermitteln, zu taktieren, politisch das aufzuarbeiten. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin unwahrscheinlich gespannt. Ich habe keine Furcht. Der Herr wird seine Gemeinde und gewiss Israel nicht untergehen lassen. Ich bin unwahrscheinlich gespannt, wie das sich fortsetzt. Ich bin aber, das sage ich jetzt so nebenbei, ich bin auch nicht der Meinung, dass die große Bedrohung des Abendlandes oder bei uns in Deutschland sei der Islam, der dann alles unter seine Gewalt bringt. Das wird in meinen Augen viel zu hoch gespielt. Die eigentliche Entwicklung, die läuft auf den Antichristen zu. Die läuft auf ihn zu. Die Araber sind viel zu zersplittert, um irgendwie eine weltweite Gefahr zu werden. Wir sehen das heute. Das Stichwort ISIS ist gefallen oder IS, Islamischer Staat. Da kämpfen ja nicht Westler gegen Ostler oder was, sondern Islamisten gegen Islamisten, Sunniten gegen Schiiten. Im Grunde ist eine Mini-Frage, die diese beiden trennt. Wer ist der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds? Sein Schwiegersohn damals, das sind die Schiiten, oder ein neu eingesetzter Imam, das sind die Sunniten. Um diese Frage hat sich das alles gespalten. Und heute mündet das in einen unerbittlichen gegenseitigen Hass. In diesem Gemisch da steht Israel. Und dieser ständige Versuch, Israel auszuradieren, Endlösung, judenfrei, wisst ihr, der Satan, der da dahinter steht, der ist ein Feigling. Das ist ein richtiger Feigling. Der kämpft nie selber gegen Gott. Der weiß, da hat er keine Chance. Er wendet eine fiese Taktik an. Er will gegen Gott so vorgehen, dass er seinen ersterwählten geliebten Sohn angreift. Israel. Das ist die Taktik des Satans. Das ist seine Taktik. Im tiefsten ist der Antisemitismus, der Israel-Hass, der Kampf gegen Israel ist Gottes Hass, ist Kampf gegen Gott selber. Gott an seiner empfindlichsten Stelle treffen. Wir können uns das ja schon als Menschen kaum vorstellen, dass mein Kind wegen mir zum Beispiel entführt wird oder irgendwie angegriffen oder verletzt wird. Gott an seiner empfindlichsten Stelle treffen, denn er hat Israel erwählt. Erwählt, das meint jetzt nicht Bevorzugung, alle anderen gehen mich nichts an, die, nur die, die Juden, die sind mir wichtig. Sondern erwählt heißt Dienstbeauftragung. Das ist auch das hebräische Wort für Erwählung. In Dienst nehmen. Gott nimmt dieses kleine, unbedeutende Völklein Israel in seinem Dienst für die ganze Welt. Und dieser Dienst ist ein doppelter. Erstens, Israel soll der ganzen Welt bezeugen, dass ein Gott sei. Das ist der erste Dienst. Jahwe als den Herrn Himmels und der Erde bezeugen. Auch und gerade mit seiner Geschichte, mit seiner Existenz, dass es Israel gibt. Und der zweite Dienst, Israel soll dieser Welt sagen, was Gottes Wille sei. Das sind die 10 Gebote in ihrem Kern. Das ist Gottes Wille für diese Welt. Das ist der doppelte Dienst Israels, dass ein Gott sei und was sein Wille sei. Und so wird Israel und soll Israel zum Segen werden. Israel, das Segensvolk. Schon in 1. Mose 12, bei der Berufung und Erwählung des Stammvaters Israel, des Abraham. Und ich will dich segnen und alle, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Israel zum Segen für die Völker. Psalm 122, Vers 6 ist ein ganz wichtiger Vers zum Verständnis der Weltgeschichte. Zum Verständnis der Weltgeschichte. Da heißt es, wünschet Jerusalem Glück. Wohl möge es denen gehen, die das tun. Da ist jetzt das irdische Wohl zunächst gemeint. Wünschet Jerusalem Glück. Wer Israel hilft, wer Israel beisteht, wer Israel unterstützt, wohl möge es dem gehen. Als damals die DDR gegründet wurde, war von der ersten Stunde an durch die führenden Leute dort klar, wir haben nichts mit Israel zu tun. Bei uns gibt es keine Nazis. Die sind alle in der Bundesrepublik. Wir sind ein reiner Arbeiter- und Bauernstaat. Und so haben sie die ganzen Jahrzehnte ihrer Existenz sich politisch verhalten, ständig gegen Israel. Die Bundesrepublik Deutschland, der Westteil, hat völlig anders seine Politik eingerichtet. Von Anfang an bis hin zu diesen Gesprächen Adenauers mit Ben-Gurion. Die Bundesrepublik hat Israel unterstützt in vielfacher Weise. Normerweise. Sicher, die Motive waren nicht alle lauter und so, sondern da war viel von dem dabei an Schuldanerkenntnis und an echter Reue. Sicher. Aber sie haben, das war für jede Bundesregierung, bis heute, war das Grundsatz. Angela Merkel hat sogar vor einigen Jahren vor dem Parlament in Jerusalem gesagt, Israels Wohlergehen, Israels Status, das ist deutsche Grundpolitik, deutsche Staatsräson. Wünscht Jerusalem Glück. DDR, Bundesrepublik, ich sage nur, ihr Ende schaut an. Wo hat sich dieses Wohl ausgebreitet? Die UdSSR, dieses Riesenreich, war von Anfang an ein erbitterter Feind Israels. Ein erbitterter Feind. Und hat die Araber unterstützt, wo es nur irgendwie ging. Die USA ging einen völlig anderen Weg. Sie sind bis heute der verlässlichste Partner Israels. Ich will jetzt nicht nach den Motiven fragen und das irgendwie glorifizieren, sondern nur die Tatsachen feststellen. Und wieder sage ich, ihr Ende schaut an. Was ist draus geworden? Das ist ein Schlüssel zum Verständnis des Ergehens der Völker. ihr Verhältnis zu Israel. Bis hin zu uns persönlich. Wünschet Jerusalem Glück. Noch einmal, eigentlich ist dieses Land, dieser Staat völlig unerklärlich. Er ist zum Untergang von Anfang an verurteilt gewesen. Damals 50 Millionen Araber gegen gerade mal 1,5 Millionen in Israel Juden. Aber unter den Arabern, da ist der Geist der Zwietracht. Der Zwietracht. Ich sehe hier Gottes Hand am Werk. Wie sie, wenn der Antichrist kommen wird, Zacharia 14 heißt es dann, und er wird alle Völker dieser Erde sammeln zum Kampf gegen Israel. Dem wird es als erstem gelingen, alle diese Unterschiede, alle diese Dissenssituationen zu überbrücken und eine Welteinheit, auch eine arabische Einheit gegen Israel herzustellen. Und das wird das Ende Israels sein. Zacharia sagt ja, das ganze Land wird erobert werden, Jerusalem zur Hälfte schon erobert und jetzt wird der Antichrist beraten, wie machen wir jetzt endgültig Schluss. Und dann heißt es, und dann wird Jesus wiederkommen. Seine Füße werden stehen auf dem Ölberg und er wird sein Volk, den Rest seines Volkes retten. Gottes Ja bis zum Rettungsende. Das wird für diese Erde, das wird Heil und Wohl, Herrlichkeit sein, wenn Israel und sein Jesus zusammen sind. Wir nennen das biblisch das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich ist Israelzeit. Der Christus wird mit seinem Volk Israel hier auf dieser Erde leben, in Fülle, Vollendung und Überfluss gestalten. Es gibt noch viele, viele Verheißungen. Einer hat mal gezählt, ich glaube über 400 im Alten Testament, die sind nicht erfüllt, sondern die harren auf die Erfüllung. Zum Beispiel der Löwe und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen. Und was da alles für ganz reale Zusagen gemacht werden. Früher haben die Ausleger das vergeistigt und gesagt, irgendwie der Löwe ist so wahrscheinlich Kräfte oder irgendwas. Nein, nein, das ist ganz wörtlich gemeint. Das ist die Zeit, wenn Jesus und Israel zusammen auf dieser Erde das Leben gestalten. Jesaja 2, die Völker werden wallfahren nach Jerusalem, ihre Abordnungen schicken und werden fragen, wie kommen wir auch zu solchem Shalom. Ich bin mal mit einem lieben indischen Bruder durch Kalkutta gefahren, früher Morgen. Es war für mich und für ihn ein schlimmes Geschehen. Da haben wir das gesehen, wie sie die Verstorbenen aus den Slums eingesammelt haben. Kalkutta, ein unbeschreibliches Elend. Und dann hat er angefangen zu weinen. Er hat das vorher auch noch nie so gesehen. Und dann hat er geschluchzt und gesagt, es gibt keine Hoffnung für Kalkutta. Und nach einiger Zeit hat er plötzlich aufgeschaut und hat gesagt, doch, es gibt eine Hoffnung für Kalkutta, das tausendjährige Reich, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus kommt. dann wird er auch diese Verhältnisse, dieses Elend, wird er wenden. Das tausendjährige Reich ist die Zeit, wo diese ganze Erde in Fülle und Entfaltung da sein wird. Das, was Gott gemeint hat mit der Schöpfung, was der Satan zunichte gemacht hat, Gott lässt sich letztlich nicht reinreden. Er wird es am Ende der Zeit noch einmal zeigen. So habe ich alles gemeint. Es war ja nicht bei der Schöpfung die ganze Erde ein Paradies, sondern der Garten Eden. Und in den hat Gott den Adam und die Eva gesetzt und hat gesagt, von dort aus die Erde bebauen und bewahren. Wie dieser Garten Eden ist das Paradies, so dürft ihr diese ganze Welt gestalten. Und das wird im tausendjährigen Reich geschehen. Israel als das Erneuerte, das Fruchtbare, das Heilsame, das Schalomland. Und das wird sich über diese ganze Welt ausbreiten. Nur in Klammern gesagt, das tausendjährige Reich hat noch eine ganz andere wichtige Bedeutung in der Heilsgeschichte. Es heißt ja, und nach 1000 Jahren wird der Satan, der gebunden war, noch einmal für eine kleine Zeit losgelassen. Und es wird ihm gelingen, unendlich viele Menschen zu verführen zum Schlusskampf gegen Gott selber. 1000 Jahre allerbeste Verhältnisse. Und doch das menschliche Herz bei vielen hat sich nicht geändert. Die Versuchung, das Anzünden zum Bösen, das war weg in diesen 1000 Jahren, weil der Satan weg war, der Anzünder. Aber wenn er wieder da ist, lässt sich das alte Herz wieder anzünden. Das heißt, alle, die ausreden, die sagen, ja, das war wohl nicht richtig, da habe ich bös gehandelt, aber das waren die Umstände. Ich musste so tun. Wir schieben das von uns weg, ja, das ist meine Erbanlage, nicht ich. Meine Erziehung, meine Eltern sind schuld. Wir Schwaben sind sehr nüchtern. Da gibt es ja den Spruch, wenn einer mit 70 mit dem Kopf wackelt, ist auch nicht mehr die Mutter schuld. Nicht die Eltern, nicht die Erziehung, nicht die Erbanlage. Du bist. Dein Herz, des Menschen Herz ist böse, von Jugend auf. Und wer sich nicht im Herzen verändern lässt, da hat das Böse sofort wieder Zugang. Niemand kann sich im letzten Gericht entschuldigen und sagen, mir blieb gar nichts anderes übrig. Waren die Umstände. Das sind also diese zwei Grundlinien zunächst. Das klare Nein, das ewige Ja. Und jetzt das dritte, das verbindende Wir. Wir und Israel. Das ist ganz klar, ohne Israel gäbe es die christliche Gemeinde nicht. Jesus sagt einmal ganz lapidar, das Heil kommt von den Juden und ist erfüllt in ihm, er ist Jude. Der Heiland der Welt. Übrigens, in unserer Gesellschaft, heute bei uns in der Bundesrepublik, sagt einmal in der Öffentlichkeit diesen Satz, das Heil kommt von den Juden. Was da für Reaktionen kommen. In unserer Bundesrepublik, ich habe vorher das Positive gesagt, wie sie den Staat Israel unterstützen. Man muss das auch sehr deutlich sagen, es gibt keine jüdische Einrichtung, ob Synagoge oder Schule oder was das ist, hier in Deutschland, die nicht rund um die Uhr durch die Polizei bewacht werden muss. Der Antisemitismus in Deutschland, in vielen Ländern Westeuropas, nimmt in erschreckender Weise zu. Wir Christen, Paulus sagt, das ist wie ein Baum, verwurzelt um die Zweige. Wir sind Zweige, die eingepfropft sind in diesen Ölbaum. Das Neue Testament ist nicht verständlich ohne das Alte Testament. Wisst ihr, das allein aus Gnade, wo wir sagen, das kommt erst durch Jesus, nein, das ist längst durch Gott Israel gezeigt. Die Erwählung Israels allein aus Gnade, da gibt es keinen Anhalt dafür. Das ist Gottes alleiniges Gnadentun. Wir und Israel, die Gemeinde, die christliche Gemeinde und Israel gehören untrennbar zusammen. Untrennbar. Was heißt das für uns? Heute. Für uns. Was ist unsere Aufgabe für und an Israel? Ich würde ja sagen, als erstes, dass wir für das Lebensrecht Israel einstehen. Geht es ums ganz Normale, es ist auch politisch. Dieser Staat hat ein Recht, jetzt ganz abgesehen von allen biblischen Erwägungen, dass wir für das Lebensrecht Israels einstehen. Das sieht uns Ablehnung zu, Hass. Ich habe kürzlich in einem Artikel gelesen, diese Grundaussage des IS, die heißt, zunächst gegen die Sabbatleute und dann gegen die Sonntagleute. Wir erleben heute diese zweite Stufe. In den arabischen Ländern, die sind praktisch judenfrei. Und jetzt sollen sie christenfrei werden. Das Schreckliche geschehen, dass wir öffentlich einstehen für Israel und damit für unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung. Das tun wir mit diesem Abend, wenn wir das zum Thema machen. Ganz normal, wenn ihr jetzt am Wochenende trefft in der Verwandtschaft mit Freunden, Bekannten, fangt ruhig mal dieses Thema an. Ich war am Freitagabend in einem Vortrag, da ging es um Israel und ich habe das und das, habe ich behalten, das ist mir wichtig geworden. Sagt das weiter, sagt es weiter. Das ist ganz arg wichtig, wir Christen stehen für Israel ein. Wir sind die Zweige. Das Zweite, Israel braucht auch unsere hilfreiche Kritik. Kritik, Krisis heißt ja eigentlich ganz wörtlich Wegweisung. Wenn wir wirklich verstehen wollen und Israel helfen wollen, auch kritisch, dann gehört als erstes dazu eine wirkliche Information. Ich erinnere mich noch an einen Abend, ich hatte unseren Reiseleiter von einer Israelreise, Jude, eingeladen, wir nach Hause und dann kamen die Abendnachrichten. Damals war Krieg im Libanon und da wurden Szenen gezeigt und dann ist er aufgesprungen. Und hat gesagt, das ist unverschämt, was euer Fernsehen macht. Diese Szenen, die sind nie und nimmer im Libanon gedreht, die kenne ich. Die wurden schon viele Jahre vorher gefilmt. Dass wir uns wirklich informieren. Was geschieht dort? Dass wir verschiedene Quellen nutzen. Israel Report, auch den Spiegel, sind die beiden Seiten. Welt am Sonntag, die Nachrichten aus Israel, dass wir das vergleichen. Nur so haben wir die Möglichkeit, wirklich informiert mitzureden. Hilfreiche Kritik, Israel an seine Wurzeln erinnern. Und seine Wurzeln. Und das Dritte, wir sind auch und gerade den Juden das Jesuszeugnis schuldig. Sicher, wir Deutschen sind nicht die geeigneten Missionare. Nach der Vorgeschichte gewiss nicht. Aber es ist eine sehr gute Arbeit, die gerade von Deutschen heute schon über Jahrzehnte in Israel getan wird. Das Liebeswerk Zedaka oder der EDI, Evangeliumsdienst für Israel, auch zum Beispiel der Israel Vor, wo man die Möglichkeit hat, dafür Geld zu geben, dass Bäume gepflanzt werden. Ganz wichtig für dieses Land. Dass wir ganz konkret hier mithelfen im Zeugnis der Tat und die unterstützen, die das klare Zeugnis des Wortes in Israel ausbreiten. Wir Christen stehen an der Seite der messianischen Juden. So zerstritten und zersplittert, die auch sind, eines eint sie, sie anerkennen Jesus als den Messias. Dass wir für sie eintreten, das heißt zum Beispiel, dass wir das nicht hinnehmen, dass auf dem evangelischen Kirchentag den messianischen Juden Mitarbeit, eigene Veranstaltungen verwehrt werden. Dass wir Leserbrief schreiben, dass wir uns einmischen, dass wir sagen, das ist nicht recht. Dass wir bei den Berichten im Fernsehen, im Radio und wo das immer geschieht, dass wir uns einmischen. Wenn wir zum Beispiel die Nachrichten im Fernsehen sehen und wissen aus anderen Quellen, dass da noch ganz andere Dinge dahinter stehen, anrufen. Die Nummern stehen immer im IDEA dabei. Ich war selber für ein halbes Jahr lang Volontär beim Süddeutschen Rundfunk und habe das so mitbekommen. Ein einziger Anruf, ein kritischer Anruf, werten die Redakteure, wie wenn sich 10.000 zu Wort gemeldet hätten. Wird verzehntausendfacht. Das wirkt etwas. Das wirkt etwas. Das Wichtigste, das Entscheidende unseres Auftrages für Israel ist die bleibende Fürbitte. Die bleibende Fürbitte. Dennoch ist Israel das blinde Israel. Dass wir darum bitten, dass Gott ihm immer wieder barmherzig ist, dass er Einsicht schenkt, dass er Bewahrung gibt, Verstand in diesen schwierigen täglichen Situationen und unsere besondere Fürbitte für die messianischen Juden und für die arabischen Christen. Beide sind in diesem Konfliktfeld Nahosten in schwierigsten Situationen. Wir als Christen, als Leute Jesu, wir leben in einer ganz, ganz besonderen Zeit. Das Schöpfbuch hat es immer wieder erzählt. Seine Oma hat zu ihnen da in Hülben, wenn sie sich getroffen haben, immer wieder die Großfamilie sonntags, die hat zu ihren kleinen Enkeln gesagt: Kinder, wenn ihr seht, dass im Land Israel etwas geschieht, dass sich dort wieder die Juden sammeln, dann kommt Jesus bald. Wir sind heute dessen Zeugen, wie Gott zu seiner Vollendung kommt. Amen.